Fast alle Eltern und Großeltern sparen für ihre Kinder bzw. Enkelkinder falsch. Dadurch ergeht den Kleinen langfristig ein Vermögen. Daher zeige ich Ihnen heute, von welchen Anlageprodukten Sie beim langfristigen Sparen die Finger lassen sollten, gebe Ihnen eine einfache Anleitung an die Hand, wie Sie selbst ohne einen Berater den Grundstein legen, damit Ihr Kind bzw. Enkelkind mit 50 Millionär ist, und erkläre Ihnen, worauf Sie dabei achten sollten. Und weil mir diese Botschaft so wichtig ist, verlose ich zwei Strampler. Für die Jungs in Blau und für die Mädchen in Pink. Sind die nicht süß? Da bekomme selbst ich Vatergefühle. Also bleiben Sie bis zum Ende dran. Hallo, mein Name ist Stefan Kemmler und ich unterstütze vermögende Bestager, ihren gewünschten Lebensstandard im wohlverdienten Ruhestand zu sichern, stetige Selbstbestimmung zu erhalten und ihren Nachlass steueroptimal zu planen. Das Besondere bei mir ist, dass ich als Honorarfinanzanlagenberater keine Provision erhalte und dadurch wirklich vollkommen unabhängig bin. In meinem Daily Business stelle ich immer wieder zwei Dinge fest. Erstens, diejenigen, die mit 50 eine Million plus X auf dem Konto haben, brauchen sich eher keine Sorgen, um die eigene Altersvorsorge zu machen. Und zweitens, Eltern und Großeltern sparen für ihre Kinder bzw. Enkelkinder in Anlageprodukte, mit deren Rentabilität man keinen Blumentopf gewinnt. Das sind das Sparbuch bzw. Tagesgeld und Kinderpolicen. Warum Sie von beidem die Finger lassen sollten, wenn Sie langfristig, also mindestens 10, besser 15 Jahre sparen, schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Auf einem Sparbuch bzw. Tagesgeldkonto bekommen Sie nur sehr geringe Zinsen. Beim Tagesgeld sind das aktuell um die 2% pro Jahr. Damit Ihr Kind bzw. Enkelkind zum 50. Lebensjahr eine Million auf dem Konto hat, müssten Sie also ohne Berücksichtigung von Steuern jeden Monat rund 975 Euro sparen. Abzüglich Kindergeld von aktuell ca. 260 Euro sind das immer noch 715 Euro im Monat Eigenanteil, was für die meisten eher schwer realisierbar sein sollte. Bei Kinderpolicen, also privaten Rentenversicherungen für Kinder, sieht es nicht besser aus, auch wenn sie oft das Gegenteil suggerieren. Die Kosten dieser Anlageprodukte wie Provisionen, Versicherungs- und Fondskosten reduzieren die Rendite der meist ohnehin schon unrentablen Anlageformen erheblich. Hier mal ein Praxisbeispiel. Kunden von mir haben vor etwa 15 Jahren eine Kinderpolice für ihren Sohn abgeschlossen. In dieser Zeit haben sie 11.759 Euro eingezahlt. Das aktuelle Vertragsguthaben beträgt jedoch nur 10.710 Euro, also 1.049 Euro weniger. Dies entspricht übrigens einer Rendite von minus 1,5% pro Jahr. Das ist übrigens kein Einzelfall, sondern die Regel. Von daher lassen Sie sich bitte nicht von Ihrem Versicherungsjogi einlullen, auch wenn es sich noch so toll anhört und die Namen solcher Kinderpolicen wie Biene Maya oder Känguru echt niedlich klingen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch auf einen kritischen Beitrag der Stiftung Warentest zu Invest for Kids aufmerksam machen. Den Link packe ich Ihnen unten in die Beschreibung. An der Stelle möchte ich nochmal klipp und klar sagen, wenn Sie nach einer kostenlosen Finanzberatung Geld anlegen oder eine Rentenversicherung abschließen, werden Sie über den Tisch gezogen. Warum das so ist, habe ich in diesem Beitrag erklärt. Um das meiste aus Ihrem Geld rauszuholen und folglich die monatliche Sparrate so gering wie möglich zu halten, ist logischerweise eine hohe Rendite notwendig. Wenn wir eine durchschnittliche Rendite in Höhe von 6% pro Jahr unterstellen, sind für eine Million in 50 Jahren ohne Berücksichtigung von Steuern nur 278 Euro monatliche Sparrate nötig. Abzüglich Kindergeld von aktuell ca. 260 Euro sind das nur unter 20 Euro Eigenanteil. Und das ist meines Erachtens für jeden machbar. Übrigens auch für das Kind, wenn es erwachsen ist, sein eigenes Geld verdient und die volle monatliche Sparrate fortführen sollte. Denn günstiger kann es sich die eigene Altersvorsorge nicht aufbauen. Ja, aber Kemmler, sind 6% pro Jahr nicht ein bisschen weit hergeholt? Schauen Sie, ein global diversifiziertes Aktienportfolio hat in den letzten über 100 Jahren im Durchschnitt über 7% pro Jahr erzielt. Und wenn Sie mindestens 15 Jahre durchgehend investiert waren, konnten Sie auch keine Verluste machen. Die Frage ist also, wie können Sie die Renditen der globalen Aktienmärkte am besten abschöpfen? Die Antwort lautet mit ETFs, zu Deutsch börsengehandelte Indexfonds. Indexfonds haben keinen Fondsmanager im klassischen Sinne, der jeden Morgen aufsteht und denkt, er könne die vermeintlich richtigen Wertpapiere und Handelszeitpunkte finden, um Rendite X zu erzielen, was gemäß etlicher Studien langfristig nicht funktioniert, sondern sie kopieren einfach nur einen Index, also die Zusammensetzung einer Vielzahl von Wertpapieren. ETFs haben übrigens die folgenden Vorteile. ETFs sind sicher, da sie wie alle offenen Investmentfonds sogenanntes Sondervermögen sind. Die Anteile werden getrennt von Anbieter und Bank gelagert. Daher sind sie im Falle einer Pleite der Bank oder Fondsgesellschaft geschützt. ETFs streuen das Risiko, da sie die Wertentwicklung eines Börsenindex abbilden. Ein Börsenindex enthält bis zu mehrere tausend Wertpapiere. Dadurch wird das Verlustrisiko im Vergleich zu einzelnen Wertpapieren gesenkt. ETFs sind transparent, da den Indizes ein Regelwerk zugrunde liegt. Dadurch ist jederzeit bekannt, in welche Wertpapiere mit welcher Gewichtung investiert wird. Außerdem ist die Wertentwicklung in Echtzeit im Online-Banking sichtbar. ETFs haben sehr geringe Kosten, da sie auf zwei wesentliche Kostentreiber verzichten. Es gibt kein aktives Fondsmanagement, das ständig Wertpapiere auswählt und handelt. Zudem werden keine Provisionen an Vertriebspartner gezahlt. ETFs sind rentabel, da sie im Grunde einen wissenschaftlichen Investmentansatz verfolgen. Sie spiegeln die Marktrendite des jeweiligen Börsenindex, anstatt auf bestimmte Wertpapiere zu spekulieren. Hinzu kommen die geringen Kosten. ETFs können börsentäglich gehandelt werden. Das investierte Kapital ist demnach jederzeit, ausgenommen am Wochenende, verfügbar. Allerdings ist zu beachten, dass ein Engagement an der Börse eine langfristige Angelegenheit ist. Doch wie findet man jetzt den passenden ETF aus den mittlerweile über 2000 in Deutschland handelbaren ETFs? Und damit sind wir jetzt bei der Anleitung. Als erstes wählen Sie den Index, den der ETF kopiert. Global gestreute Indizes, also Industrie- und Schwellenländer, sind zum Beispiel FTSE All World, MSCI ACWI und MSCI ACWI IMI. Als nächstes bestimmen Sie das Fondsalter von mindestens 3 Jahren und die Fondsgröße von mindestens 100 Millionen Dollar, um das Risiko einer ETF-Schließung zu minimieren. Wenn Sie einen physisch replizierenden ETF wählen, also einen ETF, der die Wertpapiere aus dem Index ganz oder teilweise kauft, sollten Sie als Fonddomizil Irland wählen, damit auf Fondsebene nur die hälftige Quellensteuer auf US-Erträge anfällt. Die Ausschüttungsart, sprich thesaurierend oder ausschüttend, das bedeutet, ob die Dividenden dem ETF zufließen oder ausgeschüttet werden, sollte der Einfachheit halber thesaurierend gewählt werden. Und das geben Sie alles in den Suchfilter von Just ETF ein. Dafür gehen Sie auf justetf.com, gehen dann ins Menü auf Suche, ETFs finden und geben dann auf der linken Seite in dem Filter Ihre gewünschten Kriterien ein. Wie zum Beispiel bei der Indexauswahl den FTSE All World als sehr breit gestreuten Aktienindex. Fondsalter mindestens 3 Jahre, Ausschüttung thesaurierend, Fondsgröße größer 100 Millionen. Bei Replikationsmethode müssen Sie es in diesem Fall nichts weiter auswählen, weil nur noch ein ETF übrig bleibt, der den Index physisch repliziert, also ein Großteil der Wertpapiere tatsächlich kauft und weil er das tut, als Fondsdomizil zur Sicherheit Irland. Und wie Sie sehen, entspricht der Vanguard FTSE All World UCITS ETF Ihren Kriterien. Wenn Sie dort draufklicken, finden Sie weitere Informationen. Und was Sie auf jeden Fall noch später benötigen, ist die ISIN, um den ETF handeln bzw. besparen zu können. Die können Sie sich übrigens auch in die Zwischenablage kopieren. Und als nächstes brauchen Sie ja das Junior Depot. Dafür gehen Sie wieder ins Menü auf Vergleiche, dann auf Junior Depot Vergleich und dann finden Sie eine Übersicht von Junior Depots mit den entsprechenden Gebührenstrukturen. Ich würde ein Junior Depot wählen, was sowohl in der Depotführung als auch Sparplanausführung kostenfrei ist. Und die Depoteröffnung können Sie über den Klick auf den jeweiligen Button zum Angebot dann anstoßen. Bei einem Junior Depot ist das Kind der Depotinhaber und die Eltern verwalten dieses treuhänderisch. Daher kann ein Junior Depot nur von den Eltern eröffnet werden. Für die Depoteröffnung sind je nach Bank noch Dokumente wie Geburtsurkunde des Kindes, Eheurkunde der Eltern oder Sorgerechtsbeschluss einzureichen. Wenn das Depot eröffnet ist, richten Sie einen Sparplan für den gewählten ETF über zum Beispiel 280 Euro monatlich ein. Diese werden dann entweder von Ihrem Girokonto abgebucht oder Sie richten einen Dauerauftrag auf das Verrechnungskonto, das zu dem Junior Depot gehört, ein. Wenn sich die Großeltern an dem Vermögensaufbau beteiligen möchten, müssen diese den Anlage- oder Sparbetrag auf das Verrechnungskonto überweisen. Von dort aus erfolgt dann die Einmalanlage und/oder der Sparplan. Und so kommen wir auch schon zu dem, worauf Sie achten sollten. Richten Sie für das Junior Depot einen Freistellungsauftrag in voller Höhe, also über aktuell 1.000 Euro pro Jahr ein, damit Kapitalerträge bis zu dieser Grenze direkt steuerfrei sind, sofern das Kind den Freistellungsauftrag nicht anderweitig ganz oder teilweise in Anspruch nimmt. Spätestens, wenn das Depot eine Größenordnung von aktuell rund 90.000 Euro übersteigt, sollten Sie bei dem zuständigen Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung für das Kind beantragen, damit weitere aktuell bis zu 12.096 Euro pro Jahr steuerfrei bleiben, sofern das Kind keine weiteren Einkünfte hat bzw. diese unter dieser Grenze liegen. Die Nichtveranlagungsbescheinigung muss übrigens alle 3 Jahre neu beantragt und bei der Bank eingereicht werden. Wie die Besteuerung von thesaurierenden ETFs im Detail funktioniert, habe ich in diesem Beitrag erklärt. Wichtig für Sie, die Bank macht alles automatisch. Und wie gesagt, bis zu einem Depotvolumen von aktuell rund 90.000 Euro fallen keine Steuern an, sofern Sie nicht zwischendurch verkaufen und einen steuerpflichtigen Ertrag realisieren. An der Stelle der Hinweis, dass Sie als Eltern nicht über das Geld verfügen dürfen. Ich habe es jedoch schon erlebt, dass bei einer Trennung der Vater versucht hat, sich daran zu bereichern. Das kann natürlich auch bei Müttern passieren. Tendenziell würde ich aber bei der Depoteröffnung das Girokonto der Mutter als Referenzkonto angeben, da nur auf dieses Konto Auszahlungen erfolgen und das Kind überwiegend bei der Mutter bleibt. Wenn Sie jetzt denken sollten, wir haben aber doch nur ein Gemeinschaftskonto, dann sollten Sie sich diesen Beitrag einmal ansehen. Denn bei einem Gemeinschaftskonto besteht die Gefahr, dass Sie Steuern hinterziehen, ohne es zu wissen. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Steuern sind, noch der Hinweis, dass Sie dazu verpflichtet sind, sämtliche Schenkungen an das Kind, also einmalige Geldbeträge und monatliche Sparraten, bei Ihrem Finanzamt schriftlich anzuzeigen, auch wenn der Schenkungsfreibetrag der Eltern über 400.000 Euro bzw. der Großeltern über 200.000 Euro je alle 10 Jahre nicht überschritten wurde. Den Link zu der Informationsseite der Finanzämter packe ich Ihnen unten in die Beschreibung. Neben Steuern können auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge anfallen. Und zwar dann, wenn das Kind gesetzlich krankenversichert ist und seine Einkünfte aktuell 6.420 Euro zuzüglich Werbungskosten und Sparerpauschbetrag pro Jahr übersteigen. Wenn das Kind nur Einkünfte aus dem Junior-Depot hat, kann es also aktuell 7.420 Euro pro Jahr Kapitalerträge erzielen, ohne dass Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge anfallen. Also erst ab einem Depotvolumen von aktuell über 660.000 Euro, sofern Sie nicht zwischendurch verkaufen und einen steuerpflichtigen Ertrag von über aktuell 6.420 Euro in einem Jahr realisieren, fallen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an. Wenn das Kind volljährig ist, kann es sofort über das Depot verfügen. Jetzt besteht natürlich das Risiko, dass das Kind alles verprasst. Daher ist es wichtig, dass Sie hier Vorkehrungen treffen. Das können zum einen persönliche Gespräche sein, in denen man zeigt, wie kluges Investieren funktioniert und was es bedeutet, wenn das Vermögen nicht oder nur ganz gering für Auto und Führerschein angetastet wird, und zum anderen ein Depot-Splitting sein. Das heißt, Sie sparen in das Junior-Depot nur einen kleinen Betrag und den Großteil in ein Depot auf Ihren Namen. Zwar kann das einen Steuernachteil haben, aber Sie haben einen Daumen drauf und verschenken das Depot, wenn Ihr Kind die nötige Reife besitzt, beziehungsweise spätestens, wenn das Depot kurz vor Erreichung der Schenkungsfreibeträge liegt. Diese betragen, wie vorhin gesagt, 400.000 Euro beziehungsweise 200.000 Euro alle 10 Jahre. Über das Depot-Splitting können Sie übrigens auch die Vermögensgrenze für eine BAföG-Förderung von aktuell mindestens 15.000 Euro steuern, damit Ihr Kind Anspruch auf eine BAföG-Förderung hat, ohne zunächst Vermögen verbrauchen zu müssen. Allerdings werden Einkommen aus Ihrem Vermögen auf den Bedarf des Auszubildenden angerechnet. Aber vielleicht steht der ein oder andere von Ihnen gerade ganz am Anfang oder kennt jemanden, bei dem es so ist. Und für die verlose ich 2 Strampler. Hier sind sie nochmal. Für die Jungs in Blau und für die Mädchen in Pink. übrigens jeweils mit der Millionärsformel hinten drauf. Um in den Lostopf zu kommen, müssen Sie einfach nur einen Daumen nach oben geben sowie einen positiven Kommentar hinterlassen und ganz wichtig am Ende den Hashtag Millionär oder Millionärin hinzufügen. Die Teilnahme ist bis zum 30.09.2025 möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich melde mich dann am 1.10.2025 bei den beiden Gewinnern. Apropos Gewinner, an der Börse gibt es nicht nur Gewinn, sondern auch Verlustphasen. Was Sie in einem Börsencrash tun sollten, habe ich in diesem Beitrag erklärt. Also unbedingt anschauen. Schön, dass Sie da waren und bis bald.